Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr über diese Predigtreihe und auch das, was Gott tut, auch die Eindrücke, die gerade waren, aber es ist auch Gesprächsthema. Es geht um dieses Motto Königreich aus der Fülle geben. Genau. Wie komme ich vom Nehmen zum Geben? Ja, was setzt Gott in uns frei, dass wir gebende Menschen sein können? Genau. Oh, darum geht es alles so. Ne? Es geht, ich werde heute über den biblischen Zehnten predigen, aber das ist das Wichtigste. Deshalb erst nochmal der erste Vers in der Apostelgeschichte. Genau, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Paulus gibt es wieder. Geben macht glücklicher, könnte man auch sagen, als nehmen. Ja. Nicht empfangen. Empfangen ist eine gute Sache, aber wegkommen von diesem gierigen Nehmen müssen, ja, und angewiesen sein immer, dass ich irgendwas kriege. Empfangen ist was anderes. Empfangen hat mit Dankbarkeit zu tun, empfangen hat mit Freude zu tun, und wenn ich gut empfangen kann, dann kann ich auch wieder gut geben. Ja. Geben ist seliger als nehmen. Nochmal ein Vers, um einfach hier das richtige Vorzeichen auch zu setzen, aus 2. Korinther 9, Vers 7, den haben wir bestimmt schon gehört, den sollte man auch auswendig kennen. Da heißt es, jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Es geht darum, dass wir gerne geben, dass das Geben Freude macht, dass wir es überfließen lassen. Es geht nicht um einen Zwang, sondern es geht darum, das Geben ja auch Freude, Spaß macht. Ja, also ich erinnere mich an so eine Collage, da hatte ich irgendwann mal den Eindruck, ich soll das mal machen. Mal alle Bilder von den Leuten, wenn ich die Bilder irgendwie finde, die wir mal als Familie auch finanziell unterstützt haben, habe ich mir so nebeneinander gepackt und dann mal ausgedruckt. Und ich habe es leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich es mal mitgebracht. Da waren dann schon ein paar Leute drauf, weil ich wollte mir einfach mal bewusst machen, hey cool, was ist auch mit unserem bescheidenen Familienbudget doch schon auch irgendwie Gutes passiert, wo konnten wir geben. Ja, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, dann zu sehen, oh ja, da war der und der, den haben wir auch mal ein Jahr lang unterstützt und hier haben wir mal was überwiesen, war richtig cool. Der Tim hat letzte Woche gesagt, die Bibel gibt uns Prinzipien, aber innerhalb dieser Prinzipien auch Freiheit. Jeder verwaltet anders, in persönlicher Beziehung zu Gott, geführt durch den Heiligen Geist. Und das muss man immer sagen, auch wenn ich gleich jetzt über den Zehnten spreche. Es ist eine sehr individuelle Angelegenheit, wie Menschen generell mit Geld umgehen. Und deshalb, ich bin auch gerne bereit für Gespräche oder Diskussionen, wenn ihr vielleicht denkt, ha, was der da jetzt erzählt hat, passt einfach nicht in mein Leben oder so. Das ist sehr individuell. Aber das Wichtigste ist, dass man auch dieses Thema, wie alle anderen auch, aus der Beziehung zu Gott heraus anpackt. Genau. Ja, wer weiß denn, was das biblische Prinzip des Zehnten ist? Frage ich mal so rum. Genau. Da gehen einige Hände hoch. Also wer weiß, was das ist, der Zehnte? Na? Einige melden sich auch nicht. Okay. War nochmal ganz interessant. Dann wir schauen uns mal die Stelle an, die eben schon vorgelesen wurde von Heike, Malachi 3, Vers 10. Weil das ist wirklich eigentlich die heißeste Stelle, wenn es um das Thema geht. Ja, da sagt Gott, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überströmendem Maß herabschütten werde. Ja, das ist insofern ein sehr interessanter Vers, weil Gott damit den Leuten damals im Prinzip sagt, probier's doch mal aus, prüf mich, ob ich das bringe. Ja, du gibst mir den Zehnten, ja, und ich segne dich dafür und überschütte dich und ja, lass es überfließen. Nahrung soll in meinem Haus sein, ja, das ist ein Tempel mit gemeint. Und man muss verstehen, das ist die Zeit nach dem Exil, wo Israel erst weggeführt wurde als Kriegsgefangene und dann zurückkamen und jetzt das Land wieder aufbauen mussten. Infrastruktur kaputt, ne? So ein bisschen wie in Deutschland manchmal gejammert wird, ne? Ist das teuer, ja. Alles muss wieder aufgebaut werden, wieder neu strukturiert, wieder neu durchdacht. Also das war bestimmt für die Leute auch finanziell eine herausfordernde Zeit. Ja, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und trotzdem sagt Gott, also gut, und es ist verständlich, dass viele vielleicht ein bisschen geknausert haben und sagt, naja gut, der Tempel und die Priester und so, das erstmal muss ich mein Häuschen hier, was ich endlich wieder habe, renovieren. Und ja, in diese Situation macht Gott diesen extremen Mut und er sagt, ich möchte euch wieder in diesen Segen hineinbringen. Und auf diesem Zehnten liegt tatsächlich ein Segen und da möchte ich mit einem persönlichen Zeugnis starten. Deshalb versteht ihr vielleicht jetzt auch meine Begeisterung für das Thema. Mein erster Zehnter, ja, so, ich weiß nicht genau, ob es ganz der erste war, aber auf jeden Fall weiß ich es noch, wie es war. Ich hatte angefangen, Jura zu studieren, ich war noch sehr jung, ich war noch nicht lange im Glauben und ich träumte davon, Theologie oder Bibelschule oder sowas zu machen. Und in der Zwischenzeit bin ich in einer Fabrik gelandet für ein halbes Jahr, um Geld zu verdienen. Und es war schon hart. Es war Fließband, die letzte Stufe. Ich musste verpacken, ja, 8 Stunden am Tag, manchmal 10 Stunden am Tag, Überstunden teilweise. Wochenende auch wollten sie, dass ich arbeite. Sonntag habe ich nicht gearbeitet, aber Samstag habe ich ab und zu gemacht. Aber das war echt hart. Ich habe noch nie so viel gearbeitet. Ich war das nicht gewohnt, ja, als junger Typ da. Ne? Ich war immer Schüler und Student. Also das war nicht ohne, ja, und es fiel mir echt schwer. Ja, Frühdienst, okay. Aber ich habe auch noch nie so viel verdient wie vorher. Und dann habe ich davon von dem Zehnten gehört und habe mich entschieden, okay, das probiere ich auch mal aus. Und ich weiß noch, dass unmittelbar, nachdem ich das in Auftrag gegeben hatte, dass das jetzt so läuft, merkte ich auf der Arbeit, dass es mir leichter fällt. Ich kann das gar nicht erklären. Ja, es war einfach so, die Dinge liefen irgendwie besser und ich war irgendwie besser drauf und hatte mehr Energie. Ja. Und da habe ich war damals echt verblüfft, dass das so schnell, dass ich das so schnell direkt merken konnte. Und da habe ich echt Ehrfurcht bekommen, da ich dachte, das funktioniert ja wirklich. Ja. Und dann, das fiel mir jetzt in der Vorbereitung noch auf, habe ich mal so kalkuliert, wie viel das eigentlich gewesen sein könnte damals. Und dann fiel mir ein, dass dann, ich wollte ja studieren, jemand gesagt hat, ich zahle dir die Studiengebühren und das war gar nicht so wenig. Ja. Also kann ich auch echt sagen, wow, das ging tatsächlich, dieser Segen ging noch weiter und letzten Endes, das Studium ging ja viel, viel länger als die Fabrik. Also habe ich es doppelt, dreifach, zehnfach, ich weiß nicht, zurückbekommen. Und das ist die Erfahrung, von der ich herkomme. Deshalb bin ich echt so begeistert davon. Jetzt habe ich 3 Punkte über den Zehnten, die sind relativ kurz und danach möchte ich noch ein paar praktische Fragen, ganz praktische Fragen, die mir so begegnet sind, anschneiden zumindest. Der erste Punkt ist, der Zehnte ist alt, sehr alt. Ja. Das ist keine Idee von Jesus oder von der Kirche oder so. Der Zehnte, da müssen wir zurück, ganz an den Anfang der Bibel, ins erste Buch Mose, da begegnet uns Abraham, den ja hoffentlich alle kennen, ja, unser Urvater des Glaubens. Und es heißt dort in Genesis 14, Abvers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschafft hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. So, das ist die älteste Spur, die wir haben. Ja. Melchisedek, heute sind ja auch ein paar Preteens dabei, also wenn ihr im Rallye-Unterricht irgendwas von Melchisedek mal erzählt, sollte euer Rallye-Lehrer beeindruckt sein, ja, dass ihr den kennt. Melchisedek, ja, war, ja, wer war das eigentlich? Ein Priester des Höchsten, im Hebräerbrief wird da nochmal genauer erklärt. Er war der König des Friedens. Er gleicht dem Sohn Gottes, also er gleicht Jesus. Manche sagen, er ist so eine Art Vorläufer von Jesus im Alten Testament. Manche sagen sogar, das war wahrscheinlich Jesus. weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es eine starke Parallele in Bezug vom Priesteramt des Melchisedek und dem Priesteramt von Jesus. Und es ist klar aus diesem Text, dass Abraham den Zehnten nicht einem Mensch gegeben hat, sondern einem Mensch, aber stellvertretend für Gott. Also Abraham gab den Zehnten als eine Reaktion auf den Segen Gottes. Er wird also erst gesegnet und deswegen gibt er den Zehnten diesem Melchisedek. Und bei uns ist das auch so. Wir geben den Zehnten, ja, weil es sowieso quasi der Teil ist, der Gott zusteht. Wir geben ihn an Menschen, an die Kirche, an die Mission, aber wir geben ihn immer für Gott. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wir geben ihn an Menschen, aber wir geben ihn für Gott. Genau. Ähnlich auch wie unsere Arbeit, das wäre nochmal ein anderes Thema, das möchte ich ja nur mal erwähnen. Wir arbeiten nie für Menschen, wir arbeiten immer für den Herrn. Egal in welchem Job. Ja, wir arbeiten zwar dann mit Menschen in einem Arbeitsverhältnis, aber wir arbeiten immer für den Herrn. Das hat Paulus den Sklaven erzählt. Hier ist beim Geben ist ganz ähnlich. Wir geben für Gott. Das heißt, der Zehnte ist auch nicht einfach ein Mitgliedsbeitrag in einem Verein, auch keine Kirchensteuer, die von außen eingetrieben wird, sondern es ist eben dieses alte, segensreiche Prinzip, das zu unglaublich vielen guten Dingen in der Geschichte der Christenheit und auch in der Geschichte unserer Gemeinde geführt hat. Könnte ich jetzt den Rest des Tages mit verbringen, euch aufzuzählen, was das alles bewirkt hat. Aber kurz möchte ich ja auch erwähnen, dass Jakob, da taucht der Zehnte auch auf, also diese alten Väter haben das praktiziert, 1. Mose 28, von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Auch hier spannend, von allem, was du mir gibst. Ja. Gott gibt erstmal uns. Und unsere Einstellung, unserem Besitz und Geld gegenüber muss sein, danke Gott, das hast du mir geschenkt, das darf ich verwalten. Und jetzt gebe ich einen Teil einfach zurück. Später bei Mose wurden dann die Zehnten im Gesetz Gottes etwas reguliert. Ja? Und da heißt es dann 3. Mose 27, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Dadurch wurden im Alten Testament die Leviten, das war so das Priestervolk, das sich um den Tempel und die Anbetung und die Opfer gekümmert hat, die wurden davon finanziert. Ich kürze jetzt etwas ab, weil wenn man ins Gesetz schaut, wird es mit dem Zehnten stellenweise etwas kompliziert. Da gibt es dann ein paar mehr Regeln, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Kirche gesehen, die das alles im Detail umsetzt. Das will ich jetzt gar nicht aufzählen. Was interessant ist, ist der Königszehnte, den möchte ich nur kurz erwähnen. Da gab es noch einen extra Zehnten für den König. Das war so ein bisschen ähnlich wie heute Steuern zahlen. Und dann gab es noch einen Festzehnten, der wurde nur alle 3 Jahre erhoben. Dafür wurde ein kompletter Zehnter für eine gigantische Party ausgegeben. Das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, wäre noch mal ein extra Thema. Aber wenn wir, gibt es heute wieder Mittagessen oder wie war das? Oder, genau, also wenn wir da, da kann man ja auch was geben, ja, freiwillige Spende, aber wenn wir, das ist vielleicht eine kleine Parallele zu diesen Partyzehnten, den es auch gab. Genau. Der Fokus war da ganz klar auf Hingabe, auf Dank und auf Genuss. So. Das Zweite ist, das war der Zehnte ist alt. Das Zweite ist, das geht ganz schnell, der Zehnte ist einfach. Ich finde das total cool, weil ich war nie besonders gut in Mathe. Aber wie die meisten von euch habe ich 10 Finger. Ja? Und ich kann easy ausrechnen, was denn der zehnte Teil von etwas eigentlich ist. Ja. Zum Beispiel von 120 Äpfeln 12 Äpfel. Okay, ist einfach, ja. Du verdienst 2600 Euro, 260 Euro. Also es ist wirklich einfach, ja. Es ist wirklich für alle Kulturen und so weiter. Und man kann es easy ausrechnen. Es gibt auch ein einfaches Prinzip, das möchte ich vor allem jungen Leuten empfehlen, sich das schon frühzeitig anzugewöhnen, ja. Die Älteren müssen dann vielleicht etwas umsteuern, geht aber auch. Das ist wirklich, das habe ich nicht aus der Bibel, das habe ich aus einem christlichen Finanzbuch, ja. Aber das ist einfach so einfach. 10, 10, 80. Also 10% geben, 10% sparen, 80% verbrauchen. Muss man ausprobieren, weil Jesus sagt ja auch, wir sollen uns keine Sorgen machen, ne, mit dem Geld. Und wenn du immer was sparst, dann musst du dir auch keine Sorgen machen, wenn mal was kaputt geht. Dann gehst du einfach in deine Spartes und kaufst eben eine neue Waschmaschine oder so. Genau. Ein einfaches Prinzip, wenn du es früh anfängst, dann hast du gute Chancen, dass deine Finanzen richtig gut laufen. 10, 10, 80. So, jetzt kommt schon das Dritte. Der Zehnte ist gesegnet. Da will ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. In Sprüchen heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Most überlaufen. Ja. Jetzt hast du vielleicht keine Scheune, aber du hast vielleicht einen Kühlschrank. Ne? Also dein Kühlschrank wird überquellen, ne? Könnte man heute vielleicht sagen. Ne? Genau. Wenn wir geben, führt das zu einem segensreichen Leben, in dem wir empfangen und genießen können. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, wie Menschen, die viel haben, aber sie können es nicht genießen. Das wird auch im Prediger thematisiert. Ja. Das habe ich oft gesehen. Ja. Es gibt Menschen, die haben viel, aber sie knausern dermaßen darum und sie können nichts geben und sie können diesen Reichtum, den Gott ihnen eigentlich geschenkt hat, überhaupt nicht genießen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen geben und genießen können. Ja. Ich kann das gar nicht genau erklären, wie das funktioniert. Könnte man sich ja psychologisch noch mal aufdröseln. Ja? Aber es hängt irgendwie damit zusammen, dass dann dein Besitz letzten Endes, du musst nicht klammern, du kannst loslassen und du kannst großzügig sein. Und dann kannst du es irgendwie auch, das, was dir dann bleibt sozusagen, besser genießen. Und das ist wahrer Reichtum. Ja? Wer ist denn reicher? Der in irgendeinem Luxushotel sitzt, ja, auf einem super teuren Urlaub und sich ständig nur aufregt über irgendwelche Kleinigkeiten, ne? Wenn ich da manchmal so Bewertungen lese, denke ich, ach du meine Güte, ja, was haben die Leute da zu meckern, ja, oder irgendwie jemand, der irgendwo an der Ostsee sitzt oder so, ne, im Tagesausflug und sagt, danke Gott, die Sonne scheint, das Meer und genießt das. Wer ist denn eigentlich reicher, ja? Innerlich natürlich der genießen kann, auch wenn er äußerlich vielleicht viel weniger hat. Stell dir vor, du bist Gott. Ach du, oh ja, also, aber versuch mal kurz dir vorzustellen. Die ganze Fülle des Universums gehört dir. Ja? Und du bist liebevoll und du bist großzügig. Ja? Und jetzt denkst du dir, okay, ich möchte die Menschen versorgen, ich möchte sie segnen und wie immer bei Gott läuft es auch durch andere Menschen. Was für Menschen würdest du segnen, auch materiell? Ich denke, Gott würde die segnen, die gerne viel geben. Ja. Denen würde ich Nachschub liefern. Ja genau. Den Knausrigen, den Ängstlichen, die da immer nur, denen würde ich halt auch so viel geben, dass sie davon leben können, aber die geben, den würde ich den Säckel füllen. Ja. Und das ist sogar ein Prinzip, ja, was sogar in Unternehmen und in der Wirtschaft, in der Managementliteratur teilweise gelehrt wird. Ne? Also nicht bei allen, aber normal geht es in Unternehmen um Gewinnmaximierung und so. Ne? Und der Mammon, den hat man ja auch schon, ist manchmal ganz groß in sowas drinne. Aber selbst so Unternehmensberater, Manager-Typen haben teilweise entdeckt, das ist sogar für ein Unternehmen gut, 10% zu geben, ja, und eine gemeinnützige Sache zu unterstützen oder sowas. Ich fand es interessant, dass es offensichtlich ein Prinzip ist, was generell vielleicht sogar funktioniert. Ja. Und es ist doch auch logisch, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich weiß, da ist eine anständige Firma, die unterstützen auch gute Sachen, ja, dann kaufe ich da irgendwie auch lieber ein, als so ein Mammon-Ding, sage ich jetzt mal, wo ich dann noch immer Angst haben muss, die betrügen mich und ich kriege eine schlechte Qualität. Ja. Also irgendwie funktioniert das alles. So, jetzt noch ein paar heiße Fragen und praktische Ratschläge aus der Gemeindepraxis. Und wie gesagt, da steckt jetzt viel von meiner Erfahrung und Meinung drin. Ja, das könnt ihr hören, das können wir diskutieren, das könnt ihr auch anders sehen. Ich sag's einfach mal in der Hoffnung, dass es vielleicht doch was bringt euch. Eine ganz spannende Frage ist ja, soll ich schon als Schüler oder als Student oder vielleicht sogar als Bürgergeldempfänger oder Rentner etwa auch den zehnten Teil spenden, wenn ich sowieso knapp bei Kasse bin, ja? Oder als Asylbewerber und so weiter. Was mache ich, wenn ich eigentlich gar nicht viel habe, gerade so über die Runden komme, soll ich dann auch sowas geben? Ja? Und ich hoffe, ihr habt jetzt viel genug Prinzipien gehört, um das ein Stück weit selbst durchdenken zu können. Ja? Es liegt kein Zwang auf dem Geben. Ja? Aber es ist eine Berufung, die eigentlich für jeden gilt. Ja? Und dieses Prinzip aus dem Maleachi gilt natürlich auch für jeden. Auch du bist zum Geben berufen. Wie mache ich jetzt es jetzt ganz praktisch, wenn ich eigentlich nicht viel zu geben habe? Ja? Es ist ein Glaubensschritt und deiner ist natürlich etwas größer wie der, der genug hat. Und obwohl die Leute klammern manchmal besonders, aber es ist ein Glaubensschritt. Und ich würde dir folgenden Tipp geben. Bete doch zu Gott, dass er dir mehr gibt, damit du auch mehr geben kannst. Ja? Sag doch mal, Gott, ich habe so wenig, ich kann jetzt was geben, ja, aber eigentlich wäre es cooler, ich hätte mehr zu geben. Ja. So, denke ich, kannst du mit Gott reden. Ich glaube, Gott mag diese Gebete und dann guck mal, was passiert. Und hol dir Rat, wo auch immer du kannst, um vielleicht aus dieser Situation rauszukommen, um irgendwie deine Einnahmen zu erhöhen oder deine Ausgaben zu senken. Was ist mit dem, der verschuldet ist? Und ich meine jetzt nicht einen Hauskredit, weil Miete muss man sowieso zahlen, da kann man auch abbezahlen. Ich meine, wenn man Schulden hat aus schwierigen Lebenssituationen oder so. Auch redet doch auch Gott mit Gott darüber, wie kannst du von den Schulden loskommen? Na? Wie kannst du wieder jemand sein, der ein Plus hat, anstatt immer aus dem Minus? Das ist ja auch stressig. Ja? Und es gibt gute Beratung und es gibt Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen. Und das Ziel muss nicht nur sein, dass es dir besser geht und dass du wieder ins Plus kommst, sondern auch, dass du sagst, ich will wieder geben. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt Paulus, der Dieb soll jetzt arbeiten, damit er geben kann, wie alle anderen auch. Ne? Der Dieb war ein Nehmer, der hat geguckt, wo kann ich was abgreifen und hat's genommen. Das war für ihn normal. Jetzt ist er Christ geworden. Etwas soll sich ändern und er soll lernen zu arbeiten, damit er auch was geben kann. Nicht nur, weil das moralisch besser ist, sondern auch er soll zu einem Geber werden. Und wie cool ist das denn, wenn jemand, der immer nur nehmen musste oder dachte, er muss das und immer diese Not hat, irgendwie dahin kommt, doch zu einem Geber zu werden. Du sagst vielleicht, ich bin krank, ich kann nicht arbeiten oder so etwas. Dann kann ich dir nur raten, ja, such Heilung, geh immer wieder zum Heilungsgebet, zu deinem Arzt, zu deiner Therapie, nutze alles, auch mit dem Ziel, wieder zu einem Geber zu werden, nicht nur da in diesem Zustand zu bleiben. Die Schlüsselfrage bei all dem ist, was kann ich tun, um wieder mehr ins Geben hineinzukommen, um auch an diesem Segen des Gebens teilhaben zu können. Zweite heiße Frage. Soll der Zehnte in die Gemeinde oder ist egal, wo ich ihn hingebe? Oh, ja, das wird immer heiß diskutiert, ich weiß es, genau. Aber was ich auch weiß, viele machen es so, sie geben tatsächlich den Zehnten in die Gemeinde und dann zusätzlich noch für Mission, Diakonie, was auch immer. Ja. Das ist gar nicht schlecht, finde ich, weil es ist für die Gemeinde gut und es entspricht so ungefähr dem, was im Alten Testament auch üblich war, zur Finanzierung des Tempels und so weiter. Also da, wo die Leute direkt hingingen, da sollte natürlich alles da sein, was nötig ist. Und das ist ja hier in der Gemeinde auch so. Aber das Wichtigste auch hier ist, mach es aus der Beziehung zu Gott heraus und sei ein fröhlicher Geber. Hab ein gutes Gefühl bei dem, was du da tust. Mach es mit gutem Gewissen. Unsere Gemeinde kann es natürlich im Moment viel gebrauchen. Wer bei der letzten Gemeindeversammlung dabei war, der hat das hören dürfen. Ja, im Moment ist Sparkurs wegen unserer Unterdeckung. Und ich bete und ich glaube, dass wir noch dieses Jahr, dass noch 30 Leute einsteigen ins Geben, ja, und die Gemeinde mit unterstützen. Weil wir haben in den Zahlen auch gesehen, anscheinend nicht jeder macht es so. Da ist noch viel Luft nach oben, viel Potenzial. Und ich habe irgendwie Glauben, dass dieses Jahr noch 30 Leute dazukommen, die sagen, doch, ich will regelmäßig unterstützen. Ja, genau. Weil auf Dauer ist ein Ausgabenstopp keine gute Sache oder so ein Sparkurs. Man merkt es an der Technik, die brauchen eigentlich Ersatzteile jetzt. Die kämpfen da schon schwer, dass es einigermaßen noch klingt. Ja, man merkt es dann irgendwann an Gastfreundschaft und so Sachen. Dinge gehen kaputt. Und also, wenn wir das nicht fließen lassen in der Gemeinde, wird es halt auch irgendwann nicht so schön. Ne? Ja, das ist nicht gut. Also, Gemeinde kannst du bauen. So, noch eine heiße Frage. Brutto oder netto? Oh, so. Für die jungen Leute, die noch keine Steuern gezahlt haben, was ist brutto, was ist netto? Also brutto ist, also du arbeitest und dann kriegst du Geld. Ja, das ist brutto. Ja. Dann kommt aber der Staat und alle möglichen anderen Kassen und Renten und was weiß ich, eine Krankenkasse und die ziehen dir wieder alles Mögliche von deinem Geld ab und das ist netto. Ja. Das ist natürlich weniger als brutto. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, ja, okay, ich will mich auf das Abenteuer einlassen mit dem Zehnten, aber von was denn jetzt ungefähr? Ne? Brutto oder netto? Ja, genau. So, hier bringe ich mal einen Vers, der hat damit eigentlich nichts zu tun, aber ein bisschen um die Ecke gedacht, können wir das vielleicht doch anwenden. Matthäus 23, Vers 23 sagt Jesus zu den Pharisäern, die alle Gebote ganz korrekt halten: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Aber das Wichtigste im Gesetz lasst ihr außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Doch gerade das eine sollt ihr tun, ohne das andere zu lassen. Ja. Also Jesus ist auch dafür, dass wir den Zehnten geben, ne? Aber eben mit der richtigen Herzenshaltung. Ja? Nicht so kleinlich, jetzt habe ich hier 10 Kümmelkörnchen, eins ist für den Herrn, ja? So, sondern, ja, und dann aber Barmherzigkeit, dann an einem vorbeilaufen, der dringend mal was bräuchte und den links liegen lassen. Also das ist irgendwie, ne, das ist das, was Jesus sagt, so läuft das nicht. Das ist das ist der Geist des Gesetzes und nicht der Geist der Freiheit. Ja. Ihr sollt das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja. Und das bedeutet aber auch, es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jetzt da super detailliert rumrechne, was ist denn mein Zehnter oder so. Also gut, ich muss sagen, wenn ihr an sowas Spaß habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Aber achtet auf euer Herz. Ja, wir geben ja nicht, um zu empfangen. Ja, es gibt auch so Sprüche, ne? Willst du den Brutto segnen, musst du den Brutto. Denke ich, also es geht nicht darum, ich gebe was, damit ich was kriege. Ja? Sondern es geht darum, ich bin beschenkt und deshalb werde ich mehr und mehr zu einem Geber. Ja? Und dann kann ich auch erleben, wie Gott mir wieder zurückgibt, damit ich weitergeben kann. Ja. Darum geht es im Kern. Die Pharisäer haben gegeben, weil sie das Gesetz erfüllen wollten. Ja. Aber nicht wirklich von einem großzügigen Herzen. Das wird an anderen Stellen auch deutlich, wie dann auch kritisiert wird, dass sie sich korrupterweise am Tempelschatz beraubt haben. Also nach außen hin schön, hier ist mein Kümmelkörnchen und meine Minze, ne? Und dann aber, also das ist es nicht, ne? So in diesem Spirit kann ich auch ganz praktische Fragen angehen, brutto, netto, ja, wie auch immer, ja. Wenn, ich würde einfach sagen, wenn es eine Challenge für dich ist, mal vom Brutto zu geben, ja, warum nicht ausprobieren? Aber wenn du ein schlechtes Gefühl hast dabei, und sagst, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, dann lass es lieber. Ne? Ja, würde ich so sagen. Ja, aber es ist meine Meinung, ja, weil es ist wichtig, dass du ein fröhlicher Geber bist. Aber versuch's doch mal und dann vielleicht klappt es ja. Und du hast am Ende doch alles, was du brauchst und sagst, wow, das geht auch. Ja. So, Dauerauftrag oder Kollekte? Die Frage ist mir auch mal wieder begegnet. Ja. Das ist natürlich Geschmackssache. Es gibt Leute, die lieben es mit ihrem Briefumschlag da in die Kirche zu kommen und dann beim Lobpreis oder am Ende dann noch das Geld in das Körbchen zu stecken. Ja. Warum nicht, wenn es dir Freude macht, ja, wenn du damit ein fröhlicher Geber bist? Ich mache es nicht so, weil ich will bei der Steuererklärung, ich will diese Spendenbescheinigung. Mir macht das Spaß, im Steuererklärungsprogramm dann den Betrag einzugeben, zu sehen, wie unten der Betrag steigt, den ich vom Staat zurückbekomme. Ja, das macht mir Spaß. Deshalb stehe ich auf Dauerauftrag und sowas und Spendenbescheinigung. Ist auch toll, dass der Staat das fördert. Ja. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen von Rick Warren. So zum Schluss, weil das fand ich echt beeindruckend. Rick Warren ist so ein christlicher Pastor und Autor und die haben dann sich als Ehepaar überlegt, wie wollen wir das denn machen mit den Spenden? Und haben sie gesagt, okay, wir fangen mal mit 10% an und jedes Jahr legen wir 1% drauf. Und inzwischen sind sie bei über 90%, was sie geben und 10%, was sie brauchen. Wie hat das funktioniert? Ja. Rick Warren hat ein Buch geschrieben, Leben mit Vision, kennen bestimmt einige von euch. Dieses Buch wurde ein dermaßen Bestseller in der christlichen Welt. Es hat sich international so stark verkauft, dass er hat wirklich einen Haufen Geld damit gemacht. Ja. Und aber die haben dann gesagt, okay, unser Lebensstil, wir sind eigentlich zufrieden, wir ändern das nicht, sondern wir können jetzt mehr geben. Ne. Und ich finde das so eine coole Geschichte. Und das ist nicht die einzige Geschichte, die so geht. Ja. Ich könnte jetzt den Rest des Tages damit verbringen, Geschichten von Leuten zu erzählen, denen Gott so eine Kreativität oder so ein Fleiß oder so Möglichkeiten geschenkt hat, dass sie einen Haufen Geld machen konnten auch. Ne? Und einen Haufen guter Projekte damit finanzieren konnten. Und ich finde sowas beeindruckend. Ich glaube, sowas will Gott auch bei uns freisetzen. Ja? Ich glaube da einfach dran. Also auch junge Leute, ja, vielleicht coole Erfindungen machen oder mit Fleiß und Struktur gesegnet sind, dass sie tolle Arbeit machen können, dass ihr auch ja, da einfach euer Geld machen könnt und großzügig geben könnt. Daran glaube ich wirklich. Genau. Der Zehnte ist ein altes, einfaches und segensreiches Prinzip, das uns nicht unter Zwang setzt, sondern aus einem Leben in Fülle quillt. Es erinnert uns daran, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und dass wir aus Dankbarkeit und im Vertrauen auf seinen Segen zurückgeben dürfen. Gott selbst lädt uns ein, ihn auf die Probe zu stellen. Prüf mich doch dadurch. Maleachi 3, Vers 10. Wenn wir geben, wird unser Leben nicht ärmer, sondern reicher. An Gnade, an Freude und an der Erfahrung, Teil von Gottes großen Wirken zu sein. Lasst uns also fröhliche Geber sein, die nicht aus Pflicht handeln, sondern aus Liebe zu Gott und den Menschen. Denn er hat uns zuerst gesegnet. Amen. So, als Bonus gibt es noch einen Zettel zur Nacharbeit. Bestimmt interessante Gespräche in euren Gruppen. Und auf der Rückseite habe ich euch noch ein Quiz abgedruckt.